Liebe Geschwister, von mir nochmal. Eine Stunde wurde uns gestohlen. Aber was macht das schon aus? Wir haben ewiges Leben. Ja. Fällt es überhaupt nicht ins Gewicht? Und außerdem, in dieser Welt herrscht ja auch noch ein bisschen Gerechtigkeit. Im Herbst bekommen wir das ja wieder, die Zeit geschenkt. Wenn wir da, genau, Brigitte, wenn wir damit rechnen. Und deshalb, Predigtreihe, was bringt die Zukunft? Wir sind schon bei Teil 5. 6? Nee, 5. Ich sage nicht, ich habe mich zwischendurch irgendwo, aber ich denke eigentlich nicht. 5. Warum diese Predigtreihe? Macht ihr euch da manchmal Gedanken? Menschen machen sich ja viele Gedanken, gerade in dieser Zeit. Wie können wir diese Pandemie einordnen? Vielleicht auch heilsgeschichtlich einordnen? Will sie uns etwas ankündigen? Ein prophetisches Zeichen vielleicht? Solche Gedanken. Wer steckt eventuell dahinter oder wer steuert sie? Das sind alles so Fragen, die Menschen beschäftigt, und die Antworten in den Medien sind vielschichtig, vielseitig, reichlich. Aber was sich für mich auf alle Fälle immer lohnt, ist ein Blick in die Bibel. Und so will ich das in dieser Predigtreihe ein Stück weit aufgreifen. Was bringt die Zukunft? Und wir haben uns ja schon in den letzten Teilen einige Aussagen aus dem 1. Thessalonicher Brief angeschaut zum Thema Zukunft. Und nun gibt es ja 2 Thessalonicher Briefe. Und auch dem 2. wird dieses Thema nochmal aufgegriffen. Und da geht es ganz insbesondere um den Tag des Herrn. Und zu diesem Begriff oder zu dieser Begrifflichkeit möchte ich aber heute nicht im 2. Thessalonicher Brief nachschauen, sondern in einer Predigt. In einer Predigt, die in der Bibel verfasst ist, aus der Apostelgeschichte. Ihr kennt sie alle, diese herzzerreißende Predigt des Apostels Petrus zu Pfingsten. Und da wird auch der Tag des Herrn angesprochen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Luise, wusstest du, dass in der Bibel Elfen vorkommen? Dann hör mal genau zu. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die 3. Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun, oben am Himmel, und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird sich verwandeln, wird verwandelt werden in Finsternis, und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das war der Einstieg in die Verkündigung des Evangeliums. So hat alles angefangen. Das, was daraufhin passierte, hat die Welt für immer verändert. Petrus bringt hier eine bewegende, richtungsweisende Verkündigung. Und die Gläubigen zu Jerusalem, die hatten sich damals versammelt zu einem Pfingstfest. Das Pfingstfest war damals anders, als wir das heute so kennen. Es war eine Art Erntedankfest. Und zu diesem Anlass kam die Juden aus allen Regionen und Ländern, wo sie gerade verstreut waren, zusammen, um dieses gemeinsam vor Gott auch zu feiern. Und eben an diesem Tag erlebten die Jesusgläubigen Juden diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das war sichtbar, das war hörbar, das war spürbar für die Menschen, die da rum waren. Es wurde ja bemerkt, es ging nicht an ihnen vorbei. Und sie fragten sich natürlich, was hat das zu bedeuten? Was soll das? Was ist hier geschehen? Sie fragten sogar, sind die vielleicht betrunken, ja, so wie die sich aufführen? Und dies nimmt Petrus hier zum Anlass, um diese Predigt an seine Zuhörerschaft zu richten. Und etwas, was in diesen Worten deutlich wird, ist: Gott führt diese Welt und die Menschheit zu seinem Ziel. Gott hat ein Ziel. Gott hat etwas vor, hat einen Plan und er bringt es. Es geht auf ein Ziel zu. Die Geschichte der Menschheit, die Geschichte mit dieser Schöpfung, sie läuft auf ein Ziel zu. Und das war damals eine ganz andere Geschichtsauffassung, als wie so verbreitet war unter den Römern oder auch unter den Griechen. Da herrschte mehr so dieses Denken in verschiedenen Zyklen, Zeitaltern, die können sich auch wiederholen, goldene Zeitalter, ja, und dann kommt das auch mal wieder. Oder heute ist zum Beispiel so dieser Evolutionsgedanke so sehr vorherrschend, alles entwickelt sich weiter, fortschrittlicher, größer, schöner. Und wenn wir uns viel Mühe geben, dann geht das ewig so weiter. Ja. Aber die Bibel, sie sieht ein ganz anderes Bild. Da gibt es einen Gott, der einen Plan hat mit dieser Welt und der führt es zu einem Ziel. Zu einem Ziel hin. Er lenkt die Geschichte und er möchte sein Ziel erreichen mit Menschen überhaupt und auch mit der ganzen Schöpfung an sich. Und das ist das Erste, was Petrus hier so deutlich macht, indem er sagt, jetzt hat eine neue Zeit ist angebrochen in so einer Art Überlappung. Er sagt, ja, wir leben noch in dieser Welt, müssen noch unser Leben führen in dieser Welt, aber etwas Neues, etwas Göttliches, etwas hat schon begonnen, hat schon von uns Besitz ergriffen, hat uns schon erfüllt, etwas Himmlisches. Ja. Und erfüllt vom Heiligen Geist können wir das, was Gott uns gibt, hineintragen in diese Welt. Auch schon jetzt. Paulus geht sogar an anderer Stelle mal so weit, er sagt, unser Bürgerrecht ist schon im Himmel. Ja. Obwohl wir uns noch ganz irdisch fühlen hier. Aber unser Bürgerrecht ist schon bei Gott. Da ist schon was passiert. Wir sind schon, wenn man das mal so ausdrücken will, Teil einer neuen Welt, einer zukünftigen, einer himmlischen Welt, die Gott geplant hat. Und Jesus sagt, das Reich Gottes, es ist schon angebrochen. Es breitet sich schon aus, mitten unter euch. Ja, erkennt ihr es nicht? Es hat also an diesem Tag eine grundsätzliche Veränderung stattgefunden und oder eigentlich hat es schon begonnen mit dem, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Mit seinem Tod, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung. Und dann spricht Petrus von diesem Tag des Herrn. Das ist eine Begrifflichkeit, die immer wieder mal in der Bibel auftaucht, Tag des Herrn. Und für die Israeliten war der Tag des Herrn eigentlich ein Grund, worauf sie zugehofft haben, worauf sie sich gefreut haben, was sie herbeigesehnt haben. Sie dachten, oder sie waren, für sie war selbstverständlich, das ist der Tag der Errettung, wo Gott sein Volk rettet. Das Eingreifen Gottes für sein Volk. Sie verbanden damit so Gedanken, dann rechnet Gott ab mit unseren Feinden. Dann rechnet Gott ab mit denen, die bisher unser Leben so schwer machen. Da geht's zu Ende. Und sie haben sich gefreut auf den Tag des Herrn. Aber dann traten natürlich in Israel auch Propheten auf, die sagen, Moment einmal, freut euch nicht zu früh. Der Tag des Herrn ist auch ein Tag des Gerichts. Nicht nur an die Feinde Gottes, sondern auch an die, die sein Wort kennen, es aber nicht befolgen. Die nicht nach dem Willen Gottes handeln. Und die Propheten haben das über viele Jahrhunderte hindurch, haben sie in solche Konflikte hineingesprochen, wo Gottes Volk sich wieder abgewandt hat von ihrem Gott, anderen Ideen, anderen Vorstellungen nachgelaufen ist und einen eigenen Weg bevorzugt hat. Die Propheten haben gemahnt, haben darauf hingewiesen, haben kritisiert, angedroht, Gericht. Und sie haben sich damit keine Freunde gemacht. Es ist ihnen meistens nicht gut bekommen. Sie wurden nicht gut behandelt. Aber Gott sprach durch sie hinein in die Geschichte. Sprach hinein in sein Volk. Und Gott stellte sie immer wieder vor die Wahl. Umkehren oder Gericht. Umkehren oder Gericht. Was wollt ihr? Das ist die Frage. Und mich erinnert das immer wieder an diesen Bibelvers, der mich eigentlich seit dem Tag meiner Bekehrung, da war das der Losungstext gewesen, ja, begleitet. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19 und 20. Da sagt Gott zu seinem Volk, das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Leben oder Tod, Segen oder Fluch, wähle, sagt Gott, wähle. Und weil Gott so gut ist und so gut mit den Menschen meint, gibt er noch eine Entscheidungshilfe. Wähle doch das Leben. Das ist besser für dich. Weil sich eben dieser Tag des Herrn auch mit Gericht verbindet. Der Tag des Herrn spricht auch im Weiteren dann von Wiederherstellung. Der Tag des Herrn ist nicht das Ende. Nicht das Ende von allem, der Weltuntergang, das Aus allen Lebens oder so, die Apokalypse, sondern Tag des Herrn ist auch diese Wiederherstellung, wo Gott auch wieder Dinge zurechtbringt, in seine ursprünglichen schöpferischen Gedanken hinein. Gott übt Gericht, um uns wieder auf die richtige Spur zu bringen, zum Beispiel. Dass die Dinge wieder richtig werden. Gericht hat ja auch diese, schon im Wort drinne, richtig, ja. Dass es wieder richtig wird. Und so nimmt Petrus hier Bezug auf den Tag des Herrn, weil er weiß, Gott wird eingreifen. Gott wird eingreifen, wird eine neue Ordnung schaffen in dieser Welt. Und für Petrus war klar, dies geschieht durch Jesus Christus, durch keinen anderen. Nur Jesus Christus ist derjenige, der diesen Weg, diesen Umbruch, diese Veränderung bewirkt. Also nochmal, ich sage es nochmal deutlich, Tag des Herrn ist nicht so sehr Weltuntergang. Auch die Gläubigen damals warteten überhaupt nicht auf den Weltuntergang, sondern sie warteten darauf, dass Jesus wiederkommt und die Verhältnisse hier in der Welt in eine göttliche Ordnung hineinbringt, dass er es wieder richtet. Und Petrus erklärt jetzt hier bei der Predigt, durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes hat diese Zeit begonnen. Er spricht ja in der Gegenwart von den letzten Tagen. Jetzt hat diese neue Zeit begonnen, wo Gott in besonderer Weise handelt, wirkt und eingreift. Eine neue Zeit. Und was ist das Kennzeichen dieser neuen Zeit? Das Auffälligste und das, was von allen zunächst einmal bemerkt wurde, der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt auf eine Art und Weise, die vorher nicht gekannt wurde. Vorher hatte der Heilige Geist mal von einzelnen Männern und Frauen Gottes oder ist auf sie gefallen und hat sie beeinflusst und geführt und geleitet. Aber hier, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, auf alles Fleisch, jeder, der sich danach ausstreckt, Jesus, der Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, kann den Heiligen Geist entfernen. Das war neu. Er ist ausgegossen. Und in dem Zusammenhang zitiert Petrus eine 700 Jahre alte Prophetie von dem Propheten Joel und sagt, Leute, ihr braucht euch nicht verwundern. Das hat der Prophet alles vorhergesagt. Das, was jetzt geschieht, wurde schon vor 700 Jahren prophezeit. Und das waren ja alles, die das versammelt waren, gottesfürchtige Juden gewesen. Und sie kannten die Schriften. Sie wussten, was die Propheten vorhergesagt hatten. Und Paulus sagt ihnen, das geschieht jetzt. Ihr seid dabei. Ihr seid Augenzeugen davon. Und er spricht von Weissagungen, von Träumen, von Visionen, von Offenbarungen Gottes. Gott wird sich offenbaren. Gott wird sich offenbaren und dadurch sein Volk führen und befähigen auch für was? Für den Auftrag, den Gott mitgegeben hat. Das Evangelium zu verkündigen bis an alle Enden der Welt. Das ist die neue Zeit, die da angebrochen hat. Er befähigt Menschen für den missionarischen Auftrag. Und auch bei diesen Gaben geht es nicht so sehr um Zukunftsvorhersagen, Spekulationen oder dass unsere Neugier irgendwie befriedigt wird, sondern es geht in erster Linie um ein Wirken des Heiligen Geistes, die gute Nachricht in der ganzen Welt zu verbreiten. Ja, schon, auch mit begleitenden Zeichen. Ja. Aber in erster Linie oder im Vordergrund steht, das Evangelium muss verkündigt werden, kraftvoll verkündigt werden. Und dazu ist der Heilige Geist uns gegeben, ausgegossen. Gerade bei der Gabe der Prophetie, da denkt man ja schnell so an Zukunftsvorhersage. Ja. Und da sind so Redewendungen entstanden wie, ich bin doch kein Prophet, weil ich für nächste Woche das Wetter nicht vorhersagen kann. Aber die Propheten, sie sprachen immer in eine aktuelle Situation hinein, mahnten da das Verhalten, das Handeln der Menschen an Und klar, sie gaben auch einen Ausblick auf die Zukunft, was geschehen wird, aber nur um das Handeln jetzt zu beeinflussen und zu Motivation zu geben, richtig zu handeln, auf Gott zuzuleben. Also die Bibel will nicht so sehr unsere Neugier und auch die Prophetie nicht so sehr unsere Neugier im Blick auf die Zukunft stillen, sondern sie will uns helfen, im Hier und Jetzt richtig zu leben. Kann das sein? Aber getragen von einer Hoffnung. Getragen von einer Hoffnung, nach vorne schauend, und dazu hat uns der Heilige Geist gegeben. Und es wird deutlich, der Heilige Geist, er bringt Menschen zusammen. Damals, die Juden waren auch schon verstreut gewesen, sie sprachen zum Teil auch schon unterschiedliche Sprachen, wie man dann das so vernehmen kann in dem weiteren Text. Und der Heilige Geist bringt zusammen, aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, Hintergründen, Schichten auch, ja, Mägde und Knechte. Und die ganzen Schichten werden untereinander aufgehoben und alle werden vom Heiligen Geist erfüllt und können durch den Heiligen Geist Gottes Gedanken weitergeben. Der Heilige Geist wirkt. Und diese Einheit der Gläubigen, das war Jesus wichtig, das ist den Aposteln wichtig und das soll auch uns wichtig sein. Die Gemeinde, Gott formiert sich aus seiner Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Menschen. Schaut uns mal an hier im Sängerwald, wie unterschiedlich wir sind. Nicht nur vom äußeren Aussehen, auch von unserem Charakter, von unserem Wesen. Und so formiert sich Gott auf diesem Weg durch den Heiligen Geist. Der ist es, der die Einheit schafft. Eine Gemeinde. Und mit dieser Gemeinde möchte er seinen Plan hier in dieser Welt durchführen. Also das Wirken des Heiligen Geistes ist das bedeutungsvollste Zeichen der Endzeit. Und Petrus sprach auch von den letzten Tagen in einer Art und Weise, also die letzten Tage haben begonnen, damals vor knapp 2000 Jahren. Das Wirken des Heiligen Geistes hat schon begonnen und er hat eine neue Bewegung ins Leben gerufen, eine neue Bewegung, mit dem Gott jetzt seine Gemeinde baut und hineinwirkt in diese Welt. Und hier steht zunächst mal nicht die ganzen Katastrophen und apokalyptischen Gedanken im Vordergrund, sondern eher oder vielmehr dieses zielführende Wirken Gottes in dieser Welt. Er kommt zu seinem Ende, er kommt zu seinem Ziel. Gott handelt unter uns und jetzt seit Pfingsten auf eine Art und Weise, die bis daher nicht gekannt wurde. Und er verbindet das, wie gesagt, mit seinem Auftrag an die Gemeinde. Und das ist das Endzeit, die Endzeit, von der Petrus spricht. Und natürlich gab es auch Schwierigkeiten, gibt es Herausforderungen, gibt es Widerstand auch. In der Gemeinde gab es Spaltungen, Entzweiungen, Irrlehre gab es, Lauheit bis hin zum Abfall. Und von außen Ablenkung, Druck, Verfolgung, Verlockung, irgendwas funktioniert immer, ja. Etwas, was von Gott wegziehen will. Und dann kommt aber auch Petrus, und jetzt kommt vielleicht für uns das Spannende, er spricht auch von Erschütterungen. Erschütterungen, die geschehen, Vers 19 und 20. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Das sind Verse, über die viel diskutiert wurde. Ob das wörtlich zu verstehen ist, buchstäblich sind das sichtbare Zeichen, kosmische Veränderungen, kosmische Katastrophen, die vielleicht sogar die ganze Erde zerstören und somit den Tag des Herrn ankündigen. Hier ist Blut, Feuer, qualmender Rauch, das sieht sehr nach Krieg und Zerstörung aus. Oder dann auch die Sonne. Und der Mond, das erinnert mehr an dieses Phänomen der Sonnenfinsternis. Auch da habe ich schon den Mond blutrot gesehen, ihr vielleicht auch schon mal. Ja. Oder ist das eher symbolisch zu verstehen? Und ihr Lieben, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir sie auch ihrer symbolischen oder ihrer bildhaften Sprache ernst nehmen. An vielen Stellen spricht die Bibel in einer bildhaften Sprache. Gerade was Prophetie ist, bei den Propheten oder auch in der Offenbarung. Sehr viel wird in einer bildhaften Sprache zum Ausdruck gebracht, die niemals bildlich verstanden werden kann. Ja. Da gibt es ganz klare Dinge da drin, die kann man gar nicht wörtlich verstehen. Aber ich möchte mal das, was Petrus hier sagt, welches ja im Original von dem Propheten Joel stammt, mal mit meinen Worten so ein Stück weit auslegen. Ich glaube, dass bisherige Ordnungen werden ins Wanken kommen, werden sich verschieben. Gewohnte Sicherheiten werden verloren gehen. Es werden Dinge geschehen, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Orientierungslosigkeit und vielleicht auch Rat und Hilflosigkeit werden zunehmen. Aber dadurch schafft Gott etwas Neues. Etwas Neues, was Gott schaffen möchte. Er schafft durch die Macht des Evangeliums eine neue Gemeinde, ein neues Volk. Sich ein neues Volk, welches, ja, mit welchem er zum Ziel kommt. Und das ist der große und herrliche Tag, sagt Petrus. Wohingegen, wenn er mal das bei Joel nachschaut, Joel sagt, der große und schreckliche Tag. Hat das jemand in Erinnerung? Ja? Joel spricht vom großen und schrecklichen Tag und Petrus sagt hier, der große und herrliche Tag. Petrus wusste. Joel fragte dann noch, und wer kann ihn ertragen? Ja? Und Petrus wusste, durch wen dieser Tag zu ertragen ist. Ihr wisst es auch. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja. Weil er die Hoffnung, die Lösung erkannt hat, kann Petrus hier dieses Zitat verändern. Man könnte ja fragen, darf man das, so ein Zitat, einfach so verändern? Wir würden vielleicht Ärger kriegen, wenn du das bei deinem Aufsatz oder in deiner Arbeit irgendwo, Klausur irgendwo machst, ja, so ein Zitat so einfach zu verändern. Aber weil Petrus schon diese Hoffnung erkannt, die Joel vielleicht noch nicht so in dieser Art und Weise erkannt hat, Jesus Christus, durch ihn wird dieser Tag zu einem herrlichen Tag, ja, für die, die zu Jesus Christus gehören. Und so verändert er dieses Zitat hier und ich möchte mal sagen, durch Jesus Christus wird dieser Schreckensgedanke in Freudengedanken verwandelt. Ja. Freudengedanken, wir dürfen uns freuen, Gedanken der Herrlichkeit. Der Tag des Herrn bedeutet für die Gläubigen, die zu Jesus gehören, unser Herr, er wird erscheinen und er wird seine Herrlichkeit aufrichten, seine Herrschaft aufrichten. Und das hat jetzt schon begonnen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Menschen erfüllt in seiner Kraft gehen raus, gehen los in die ganze Welt, sind in der Welt unterwegs, um die gute Nachricht zu verbreiten, um Menschen wieder mit Jesus bekannt zu machen. Und das ist die Vorbereitung oder die Hinführung zu dem, was letztendlich Gott geplant hat, was Gott letztendlich in seiner Herrlichkeit geplant hat. Es kommt zum Finale am großen und herrlichen Tag des Herrn. Ist das nicht schön? Freut ihr euch darauf? Also ich schon. Die ersten Christen waren jedenfalls begeistert davon. Die hatten Grund zur Freude. Und dann spricht Petrus noch davon, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wirklich jeder. Bisher waren die Juden ja der Meinung, sie sind so die Elite. Sie gehören zum Volk Gottes und Rettung durch Gott, das gilt nur uns. Ja. So waren die Juden in der Zeit unterwegs gewesen. Und jetzt verkündigt hier Petrus, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Gott sei Dank, oder? Also ich bin froh darüber. Sonst hätte ich keine Chance. Also das Zeichen der Endzeit ist Rettung. Rettung durch Gott, nicht nur exklusiv für ein Volk mit einer bestimmten Herkunft oder Tradition, sondern für jeden, der den Namen des Herrn anruft. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass das Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, dass die Menschen Jesus erkennen und ihn anrufen können und gerettet werden. Gott gab uns und ihnen damals den Heiligen Geist, damit wir unseren Auftrag, damit wir überhaupt imstande sind, diesen Auftrag, diesen gewaltigen Auftrag erfüllen zu können. Und wisst ihr, was ich mir so gedacht habe, als ich mir das nochmal so vor Augen geführt habe und auch auf unsere Gemeindesituation geschaut habe? Gott hat kein Problem, wenn wir wenige sind. Wisst ihr das? Überhaupt kein Problem, wenn wir wenige sind. Mit dieser kleinen Schar verängstigten Jünger hat Gott die Welt verändert. Aber wisst ihr, was wichtig ist? Dass unser Herz ungeteilt bei Gott ist. Dann kommt es nicht auf die Zahl drauf an, dass Gott große Dinge mit uns tun kann. Und das macht mir immer wieder so Mut und stimmt mich auch freudig, weil ich weiß, Gott kann. Gott kann. Auch mit uns, mit unseren Mängeln, mit unserer Fehlbarkeit. Ja, aber Gott kann. Also das Kennzeichen der Endzeit ist Rettung. Es werden Menschen gerettet durch die Verkündigung des Evangeliums. Das Evangelium breitet sich aus, der Heilige Geist wirkt, die Gemeinde Jesu wächst. Und wenn wir uns heute mal so weltweit umschauen, dann wissen wir, es hat funktioniert. Es gibt heute mehr Christen denn je. Noch nie gab es so viele Christen wie heute auf dieser Welt. Trotz Verfolgung, trotz Widerstand, trotz manches Verbot. Das Evangelium hat sich ausgebreitet und das Reich Gottes ist gewachsen. Ja. Manchmal unglaublich, wie das geschehen kann. Es gibt so viel Schwierigkeit und Elend und Not auch für Christen in dieser Welt. Und trotzdem, das Reich Gottes breitet sich aus. Manchmal gibt es Rückschläge. Manchmal ist es sehr schwierig. Und manchmal verfällt man auch in eine Müdigkeit, in eine Tradition. Ja. Das ist die andere Seite. Aber dennoch breitet sich das Evangelium aus und das macht mir Mut. Gott kommt mit dieser Welt zu seinem Ziel. Und das ist die Perspektive, die die Christen damals hatten, als sie davon gehört haben. Bei ihnen war das Thema Endzeit nicht mit Angst und Schrecken so sehr behaftet oder irgendwelchen Befürchtungen oder Spekulationen. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, bei uns verbindet sich das schon mal mit so Gedanken von großen Katastrophen, von Verfolgung, von Machtmissbrauch. Und ja, in der Tat, die Bibel spricht auch von Gericht und dass Menschen zur Verantwortung gezogen werden für ihre Taten. Aber wenn wir die Frage stellen, was bringt die Zukunft oder genauer, was passiert am Ende der Zeit, dann sagt Petrus, Gott gießt seinen Geist aus, um Menschen zu retten. Und das ist das Wichtigste. Menschen werden gerettet durch Jesus Christus. Das ist das Wichtigste, was du wissen musst. Gott baut seine Gemeinde aus allen Völkern, aus allen Kulturen, aus allen Sprachen und er schenkt diese Einheit und bringt die Welt zu seinem Ziel. Und das hat schon vor 2000 Jahren begonnen, das passiert heute und wird auch noch ein Stück weitergehen durch uns, indem wir rausgehen und den Menschen von Jesus Christus erzählen. Wir sind nicht nur dabei, sondern wir sind Teil davon. Ja? Nicht nur Zuschauer, sondern Mitwirkende durch den Heiligen Geist in uns. Und dazu möchte ich uns immer wieder auffordern und auch Mut machen. Für die ersten Christen war die Botschaft von der Endzeit eine ermutigende, eine mutmachende Botschaft. Eine Botschaft mit Hoffnung, eine Botschaft, die einen Ausblick, eine Perspektive geschafft hat. Damit wurde Zukunft und Hoffnung geweckt. Diese Botschaft sollte auch immer trösten, gerade in solchen Zeiten, wo Verfolgung geherrscht hat. Oder jetzt, wenn man diese Pandemie anschaut, wo man nicht so richtig weiß, wie man sie einordnen soll. Sie sollte Trost und Hoffnung bringen, diese Botschaft vom Ende der Zeit. Und viele von uns kommen ja aus einer Tradition heraus, wo die Endzeit oder wo das Thema Endzeit mit Angst und Befürchtungen belegt war. Was wird alles noch kommen? Und wird es immer schlimmer und gottloser werden, der Antichrist kommt? Und werden wir irgendwann noch nicht mehr einkaufen gehen können? Was wird noch alles passieren? Aber diese Stimmung, wenn ich die Bibel lese, spüre ich bei den ersten Christen überhaupt nicht. Ja? Obwohl sie die gleichen Worte gelesen haben. Für sie war es Hoffnung, für sie war es Zuversicht. Gott kommt an sein Ziel, Gott richtet sein Reich auf. Das, was Gott sich vorgenommen hat, es geschieht. Darüber können wir uns sicher sein. Dessen können wir gewiss sein. Ja? Egal, wie es momentan oder auch in Zukunft noch um uns ausgesehen hat. Und das verkündigt Petrus hier schon zu diesem Pfingstfest in Jerusalem. Und Petrus wollte ja durch seinen Vortrag, den er da hält, die Leute jetzt nicht nur informieren, sondern er wollte sie ja zu einer Handlung, zu einer Reaktion bringen oder herausfordern. Und so soll auch diese Predigtreihe hier nicht nur uns informieren irgendwie, sondern sie soll uns auch ein Stück wachrütteln, dass wir ernst machen, dass wir unseren Glauben ernst nehmen, unsere Beziehung zu Gott, in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben und auch festhalten an der Erfüllung unseres Auftrags, den Gott uns gegeben hat. Und jeder hat irgendeine Möglichkeit, ein Talent bekommen von Gott, was er einsetzen kann in dieser Zeit, unter der Kraft des Heiligen Geistes. Sicher, Gott kommt auch ohne uns an sein Ziel. Er braucht uns ja eigentlich nicht, aber er hat sich entschieden, und das finde ich so toll, mit uns sein Reich zu bauen, mit uns seine Pläne voranzutreiben in dieser Welt. Und er wusste, dass wir nicht perfekt sind. Er wusste, dass wir Fehler machen. Ja. Auch mit uns hier als Gemeinde im Sängerwald. Und er will uns unbedingt dabei haben. Ist das nicht schön? Freut euch das? Und so beten wir. Wenn wir als Leitung zusammenkommen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, lassen wir uns von Gott inspirieren, prüfen unsere anvertrauten Talente, die Gott uns gegeben hat, suchen nach neuen Wegen, um Menschen zu dienen. Menschen zu dienen und dann auch in Verbindung mit dem Evangelium zu bringen. Das Wort Gottes zu verkündigen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Mit den Mitteln und Möglichkeiten, die Gott uns hier im Sängerwald als Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Nicht nur bewahren, was wir haben, sondern auch nutzen. Ja? Das wäre mein Wunsch. Ihr kennt dieses Gleichnis von den Talenten. Bewahren bedeutet, es wird irgendwann weniger oder weggenommen. Ja? Nutzen. Und das ist so wichtig. Das, was Gott uns gegeben hat. Einsetzen zu seiner Ehre. Amen. Amen. Heinz, ich würde jetzt schon an dir abgeben. Die Zeit ist...